Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi und ich arbeite beim Myself-Magazin. Ja, heute besprechen wir die Frage, wie viele Männer braucht eine Frau? Um dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, haben wir zwei Frauen, die ihre jeweils unterschiedlichen Auffassungen mit uns teilen. Heute im ersten Teil sprechen wir über Marie. Sie ist 42, verliebte sich mit 17 in Jonah, ihr erster und einziger Mann und Partner. Bevor wir ihre Geschichte hören, stelle ich erstmal unsere Expertin vor. Und das ist Hanna Gensch. Sie ist systemische Einzel- und Paartherapeutin aus München. Hallo Hanna.
Hallo Alex, schön wieder hier zu sein.
Sag mal, was kommt dir als erstes in den Sinn zur Frage, wie viele Männer braucht eine Frau?
Falsche Frage, finde ich. Das fällt mir dazu ein. Ich finde, die Frage sollte nicht sein, wie viele Männer braucht eine Frau, sondern was braucht eine Frau, um in einer Beziehung glücklich zu sein? Was braucht eine Frau, um in einer Beziehung wachsen zu können? Was braucht eine Frau, um sich in einer Beziehung geborgen fühlen zu können? Und da kann es natürlich darauf hinausgehen, dass eine Frau die Antwort stellt, ich brauche Tiefe, ich brauche Geborgenheit, ich brauche ganz viel emotionale Verbindung, und die andere sagt, ich brauche Wachstum, ich brauche mehr, ich brauche Abenteuer, und beides ist völlig fein. Manche wollen ein Land kennenlernen und da jede Jahreszeit miterleben, jeden Winkel auschecken, alles kennenlernen, was es zum Kennenlernen gibt, und andere wollen Weltenbummler sein und die ganze Welt sehen und am besten 80 Länder besuchen in 3 Monaten, auch fein.
Ich sehe schon, wir haben hier ganz, ganz viel Gesprächsstoff, und ich sag mal so, die Frage haben wir natürlich mit Absicht ein bisschen provokant gestellt. Wie sich Marie in ihrer Beziehung fühlt, das hat sie uns erzählt. Auch Marie möchte anonym bleiben und deshalb erzähle ich nun ihre Erfahrungen. Dass ich Kinder haben wollte, wusste ich schon als Teenager. Trotzdem sah ich mich als alleinstehende Frau, vielleicht weil ich mich als unangepasst empfand. Mädchengehabe störte mich. Ich hatte nie das Bedürfnis, mich auszuprobieren oder meine Wirkung auf Jungs zu testen. Ich dachte, irgendwann treffe ich den einen, der genau richtig ist. Oder ich bleibe eben allein. Und weil ich ständig meine Meinung sagte, rechnete ich damit, ziemlich lange Single zu sein. Ich fühlte mich zu stark für die Jungs in meinem Alter. Vielleicht war ich deshalb auch so von Jonah fasziniert. Ich war 17, als er auf den Hof meiner Eltern in der Nähe von Hannover kam, zu mir und meinen 5 Geschwistern. Er kümmerte sich um unsere Pferde und er gefiel mir. Weil er 11 Jahre älter war als ich, sah ich in ihm erstmal nur den neuen Mitarbeiter, der aus Norwegen kam und Englisch sprach. Wenn einem von uns eine Vokabel fehlte, haben wir Wörter umschrieben. Das zwang uns zu einer Sorgfalt in den Gesprächen, machte sie interessant, irgendwie aufregend. Nach einem halben Jahr habe ich bemerkt, dass Jonah mich anders anschaute als bisher. Und das gefiel mir ehrlicherweise. Wir verbrachten viel Zeit zusammen und irgendwann haben wir uns geküsst. Kurz darauf wurde mir klar, wie sehr ihn das beschäftigte. Ich begriff, dass ich nicht sein Abenteuer war, sondern die Frau, mit der er leben wollte. In der Nacht habe ich mich zu ihm geschlichen. Er war der erste Mann, mit dem ich geschlafen habe, und er ist bis heute der einzige. Einige Monate liebten wir uns heimlich. Wir wussten, dass der Altersunterschied meine Freunde genauso wie meine Eltern beunruhigen würde. So war es auch, doch irgendwann stellte uns niemand mehr in Frage. Nach dem Abitur zog ich mit Jonah in eine Wohngemeinschaft auf einen Hof, den wir zusammen mit Freunden restaurierten. Bald wurde ich zum ersten Mal schwanger. Unsere Kinder sind heute 20, 17 und 12 Jahre alt. Nach der Geburt des zweiten Kindes kriselte es zwischen uns. Wir hatten den Hof meiner Eltern übernommen, riefen uns zu, was zu tun ist, versorgten die Kinder und fielen abends tot um. Ich wog wie nach der ersten Geburt 20 Kilo mehr und beobachtete, wie Jonah anderen Frauen hinterher schaute. Manchmal habe ich mir auch vorgestellt, wie es wäre, mit diesem oder jenem Mann zu schlafen. Getan habe ich es nie, und ich glaube, auch Jonah ist nie fremdgegangen. Wir redeten. Ich erklärte ihm, dass ich mich nicht gesehen fühlte. Die Situation besserte sich, und heute weiß ich, es gibt die Phasen, in denen wir oft miteinander schlafen und sich das Leben großartig anfühlt, und die anderen, in denen uns der Alltag heimsucht. Mir ist meine Familie zu kostbar, um sie für ein paar aufregende Stunden aufs Spiel zu setzen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, mit einem Fremden guten Sex zu haben, überhaupt besseren Sex zu haben. Wäre unsere Sexualität unbefriedigend, hätte ich das Gefühl, etwas zu verpassen. Ich würde gehen, dessen bin ich mir sicher. Ich vermisse nichts. und frage mich auch nicht, wäre ich mit jemand anderem eine andere Frau? Stattdessen will ich wissen, welche Frau, welcher Mann können wir einander sein? Wir sind nie gleich miteinander, unsere Bedürfnisse ändern sich ständig. Wir haben gelernt, dass uns das nicht bedrohen muss und wir uns gemeinsam entwickeln können. Allein war ich noch nie. Wie es sich anfühlt, eine Wohnung zu betreten, in der niemand auf mich wartet, das kann ich nicht sagen. Genauso wenig, wie sich Zeit anfühlt, die nur ich gestalte und wie zubereitet es schmeckt, das ich mit niemandem teile. Für mich fühlt sich das gut an. Ja, Hannah, also ich persönlich kenne ja einige Paare, die in sehr jungen Jahren zusammengekommen sind und ihr Leben auch nach Jahrzehnten miteinander teilen, so wie Jonah und Marie. Glücklich sind davon allerdings nicht alle. Was ist deine Erfahrung?
Ich kenne beides. Es gibt die Paare, die seit Jahren glücklich zusammen sind und die ein unglaublich unzerrüttbares Fundament von allem Erlebten, von allen tollen Geschichten, von aber auch allen Herausforderungen mit sich bringen und das Fundament so stark ist, dass da wirklich nur noch wenig Wind und Wellen dem Fundament etwas anhaben können, das einfach stark und unzerrückbar bleibt. Und dann kenne ich Paare, die über diese gemeinsame Geschichte stolpern und am Ende auch zerbrechen. Und die Paare, die es gut hinbekommen, die leben sich eher zueinander hin und wachsen zueinander und die anderen bleiben einfach nur zusammen. Das heißt, sie bleiben zusammen in einem Stillstand, in einer stillen WG, in einer Eltern-WG. Man spricht nur noch über Organisatorisches, tauscht sich selten über die eigene emotionale Welt aus, was man voneinander braucht. Und die Paare, die es gut hinkriegen, die glücklich miteinander sind, die arbeiten immer wieder daran, die schauen immer wieder, was brauchen wir voneinander, wer sind wir heute?
Ja, lass uns da nochmal tiefer reingehen, weil wir sprechen ja heute über das Thema, wie viele Männer braucht eine Frau? Marie ist ja zufrieden mit einem und wir wollen hier auch überhaupt nicht urteilen, sondern vielmehr Verständnis für verschiedene Lebensmodelle schaffen, weil es ja einfach schon noch so ist, ne? Wenn eine Frau ganz viele Männer hat, ist es nicht recht. Ist es nur einer, ist es nicht recht. Das heißt, wir sprechen heute einfach mal ein bisschen darüber, was so die Zwischentöne sind. Und du hast es ja gerade schon gesagt, manche Langzeitpaare, die schaffen das, glücklich zu sein, auch auf Dauer zu bleiben, wenn sie früh zusammengekommen sind. Erzähl uns doch da mal noch so ein bisschen mehr darüber. Wie kriegt man das hin?
Ganz wichtig ist es auch, unterschiedliche Hobbys, unterschiedliche Freiheiten zu leben, eigene Freundschaften zu definieren, eben eigene Hobbys, eigene Sportarten, ein eigenes Ich am Ende. Nicht nur als Wirrmasse durchs Leben zu wabbern in Form von wir sind schwanger, wir machen Sport gemeinsam, sondern ein Ich zu leben, Raum zu schaffen für Individualität. Das ist, finde ich, so wichtig zu leben, denn das schafft Raum für Liebe, das schafft Raum für ein Wir. Und natürlich dann auch immer mal wieder den Mut zu haben, sich selbst als Paar zu hinterfragen. Denn wenn man natürlich in frühen Jahren zusammengekommen ist mit 17, dann kann man mit 42 ein komplett anderer Mensch sein. Man hat ganz viel durchlebt, man hat viel auf dem Kerbholz sozusagen. Man hat ganz viel Positives wie Negatives in der Beziehung erlebt. Und dann kann sich so ein Vertrag schon nochmal ganz anders aushandeln lassen.
Ich finde genau das, was du sagst, hat Maria auch so schön gesagt. Sie sagte ja, wir sind nie gleich miteinander. Unsere Bedürfnisse ändern sich ständig. Und ich finde, was für ein schöner Satz ist das, ne? Und gleichzeitig sagt sie, lernen wir uns immer wieder neu kennen und sie will wissen, wer bin ich an seiner Seite und nicht, wer bin ich mit jemand anders. Was würdest du denn sagen? Wie wichtig ist es zu akzeptieren, dass man eben nicht immer gleich miteinander ist und dass sich eben Bedürfnisse ändern, um quasi nicht auseinanderzudriften?
Essentiell wichtig.
Weil viele scheitern ja daran, ne?
Ja, absolut. Und es ist essentiell wichtig, diesen Punkt anzuerkennen und ich finde ehrlich, dass Marie ein total authentischer, liebevoller Mensch ist, der ihre Beziehung wertschätzt, neu definiert, immer wieder auf den Prüfstand stellt. Und ich glaube, genau das ist das Geheimnis dieses Paares. Es geht am Ende darum, zu differenzieren, diese Differenzierungskompetenz zu haben. Wer bist du? Wer bin ich? Was brauchen wir denn, um glücklich zu sein und anzuerkennen, dass man nicht der Klon ist von jemandem, der da auf der Welt rumläuft. Man muss nicht dieselbe Meinung in jedem Punkt vertreten. Man muss nicht immer dasselbe Hobby, dieselben Freunde haben, alles toll finden, was der andere toll findet. Man darf unterschiedlich sein. Man darf ein Sparring-Partner sein in der Beziehung und kein Mitläufer.
Sie sagte ja eben auch so schön, ne, welche Frau und welcher Mann können wir einander sein? Und ich finde, das ist ja schon wirklich ein super spannender Perspektivwechsel, weil ich finde gerade heute, wo wirklich so wahnsinnig viel ja verfügbar ist, in der Theorie austauschbar, ne, gefühlt neuer potenzieller Partner wäre ja eigentlich nur 3 Klicks entfernt. Wir wissen, alles ist nicht so, aber in der Theorie könnte man das meinen. Und ich finde, wie gesagt, wie mutig und wie schön ist es zu sagen, ich will neue Ecken an mir mit dir gemeinsam entdecken. Wie findest du denn, wie kann denn dieses Denken Paare stärken, die es vielleicht auch noch nicht so machen?
Dieses Denken kann Paare enorm stärken, denn das, was sie ja sagt, ist, wir lernen uns immer wieder neu kennen, wir sind neugierig aufeinander. Das heißt, es gibt keine Langeweile in dieser Beziehung. Man hinterfragt sich immer mal wieder, was gibst du mir, was kann ich dir geben, was können wir erschaffen? Es ist nicht nur dieser Konsumgedanke, was kann der andere für mich sein, sondern es hat eigentlich eher so ein bisschen was ja fast was kreativ-schöpferisches, was können wir denn füreinander sein, wer können wir sein? Und diesen Gedanken finde ich enorm wertvoll für eine gesunde Beziehung auf Augenhöhe.
Marie sagt ja tatsächlich auch, wie wir auch hier in diesem ersten Teil der Geschichte sprechen, dass Jonah der erste und einzige Mann war, mit dem sie je geschlafen hat. Und sie sagt, für sie ist es überhaupt kein Verlust von Freiheit, sondern eine Entscheidung. Also ich bin da ja total dafür, ne? Jeder muss für sich einfach ganz allein entscheiden, mit wem oder wie vielen Menschen er oder sie schlafen möchte. Die Anzahl ist hier auch total irrelevant, solange man sich eben ja frei dazu entscheidet, ne? Mich würde aber jetzt hier trotzdem interessieren, sehnen sich Personen irgendwann doch danach, verschiedene Erfahrungen zu machen, oder ist das tatsächlich nur Einstellungssache? Was sagst du da aus deiner Erfahrung?
Ja, es ist so ein bisschen beides. Es ist die Persönlichkeit, aber bestimmt auch in der Lebensphase, in der sich die beiden oder vor allem auch die Frau gerade befindet. Was ist denn gerade wichtig für mich? Ist es eher die Vielfalt oder ist es ein echter, tiefer Wert? Und für Marie scheint es in dem Fall ja ganz eindeutig die emotionale Sicherheit und die Tiefe in der emotionalen Beziehung zu ihrem Partner zu sein. Beides ist absolut eine legitime Einstellung. Nur ganz häufig ist es, wenn ich dann nach einem Abenteuer suche, nicht das Bedürfnis nach einem neuen Partner, sondern häufig eher ein fehlendes, gestilltes Bedürfnis in der Beziehung. Das heißt, was wird nicht ausgelebt? Was fehlt mir? Was bräuchte ich denn von meinem Partner, um mich sicher, zufrieden und angekommen in der Beziehung fühlen zu können? Und da ein offenes und ehrliches Gespräch kann Wunder bewirken.
Wie realistisch ist es denn, Sexualität als Beziehungskompass zu nehmen? Du hast ja gerade auch gesagt, dass man eigentlich ja dann wahrscheinlich eher auf einer Suche nach was anderem ist. Und Marie sagt ja, wenn ihre Sexualität unbefriedigt wäre, dann würde sie gehen.
Ja, ich bin mir unsicher, inwieweit man eine langjährigen Beziehung Sexualität als den ausschlaggebenden Punkt in einer Beziehung sehen kann und darf. Aber natürlich ist sie eine extrem empfindliche Kompassnadel. Guter Sex bedeutet nicht immer eine gute Beziehung zu führen und andersrum, aber es kann natürlich wie so ein kleiner Seismograf einen Ausschlag geben. Fehlt uns gerade was? Sollten wir nochmal tiefer ins Gespräch gehen? Fehlt vielleicht gerade auch eher die emotionale Verbindung zwischen uns? Sprechen wir zu wenig miteinander? Haben wir zu wenig Quality Time zu zweit? Könnte man da im Beziehungsalltag etwas verändern? Oder ist die Sexualität ein bisschen eingeschlafen? Sollten wir darüber reden, ein bisschen frischen Wind reinzubekommen? Neue, kleine, schöne Tools reinzubringen vielleicht in die Sexualität? Ja, einfach mal darüber zu sprechen, welche Fantasien da sind.
Es ist ja genau das, ne, dass Sex in Langzeitbeziehungen ja ganz, ganz vielen Paaren flöten geht. Und natürlich da ein bisschen Aufregung wieder reinzubringen, ist, glaube ich, der perfekte Weg. Trotzdem würde mich mal interessieren, liegt es einfach daran, dass man sich zu gut kennt? Geht so dieses Neue irgendwie weg oder gewöhnt man sich einfach so sehr an den Menschen? Also ich glaube, es fragen sich ganz viele, die in so Langzeitbeziehungen sind, ne? So, was können wir tun? Hilfe!
Ja, ich glaube, was man in so einem Punkt immer mal wieder tun kann, ist neugierig aufeinander zu sein, zu hinterfragen, bestehen wir nur noch aus so einem Alltagstrott, der uns jede Woche wieder in den gleichen grauen Sumpf reinzieht, oder wo können wir denn den ein oder anderen Farbpunkt, den ein oder anderen Akzent in unserem Alltag setzen? Was fehlt uns wirklich am Sex? Fehlt uns der Sex überhaupt? Passiert ja auch öfter mal, dass in Langzeitbeziehungen nur noch relativ wenig Sexualität gelebt wird. Was könnte man tun, um wieder mehr Schwung reinzubringen? Sind es vielleicht auch kleine Sexdates, die man mal reinbringen kann, wo es ja nicht immer zum Äußersten kommen muss, kann und soll, aber wo man sich zumindest mal Zeit für Intimität nimmt?
Aus deiner Erfahrung, Hannah, kann sexuelle Fantasie eine Ressource sein, um Monogamie lebendig zu halten, oder ist sie sogar ein Risiko? Was würdest du sagen?
Es kommt darauf an, was man draus macht. Natürlich kann es sowohl Ressource sein als auch Risiko. Es kann eine Ressource sein, wenn man darüber spricht, wenn man die Fantasie vielleicht auch in Teilen ausleben kann in der Beziehung. Dann kann sie natürlich auch ein Motor sein für Intimität und Sexualität. Es kann anregend sein, es kann spannend sein. Aber wenn die Fantasie der einzige Ort ist, wo man eben diese Reize ausleben kann, dann kann es eher zum Risiko werden, wenn man sich nicht darüber austauscht und es im Verborgenen stattfindet.
Ja, ich glaube, das ist auch bei vielen Paaren tatsächlich auch das Problem. Ne? Obwohl sie sich so lange kennen, fällt es ihnen trotzdem schwer, ihre Fantasien oder auch die Wünsche, die sie haben, irgendwie in Worte zu fassen. Wie kann man das denn lernen, gerade wenn es ums Thema Sex geht? Manche sind da ja auch einfach total schüchtern.
Man kann sich langsam rantasten an das Thema Sexualität, Intimität. Man kann vielleicht auch probieren, mit kleinen WhatsApp-Nachrichten zu arbeiten oder mit E-Mails, dass es nicht das gesprochene Wort, sondern das geschriebene Wort ist. Man kann sich kleine anziehende Briefchen schreiben, gemeinsam Filmchen schauen, Podcasts hören, um da einen größeren Weg zu finden und auch die Worte wieder in das Intimleben kommen zu lassen.
Und wenn Menschen sich jetzt doch irgendwann fragen, so, habe ich was verpasst? Also Marie fragt sich das noch nicht, aber wer weiß, vielleicht ja doch irgendwann. Wie geht man damit um, wenn man auf einmal, ich sag mal, wenn sich diese Frage so ins Gedächtnis reinbrennt? Also wie geht man damit um, ohne das Erreichte irgendwie zu zerstören oder ohne die Beziehung zu zerstören, die man hat?
Ich glaube, zuallererst kann man diese Frage normalisieren. Es ist normal, sich diese Frage zu stellen. Es ist für uns alle normal, sich zu hinterfragen, habe ich irgendwas verpasst? Hätte ich mal lieber an einer Weggabelung links anstatt rechts gehen sollen oder andersrum. Und es ist menschlich, sich diese Frage zu stellen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, einen Fokuswechsel in dem Punkt zu machen und sich mal die Frage zu stellen, was habe ich denn alles dadurch bekommen? Welchen Schatz habe ich da in meinem Leben, den ich nie wieder hergeben möchte? Was ist alles Tolles mit dabei in diesem Gesamtpaket? Und ich glaube, diese Frage zu stellen, kann mehr bewirken als ständig Dingen, die gar nicht in meinem Leben vorhanden sind, hinterher zu weinen, zu trauern oder danach zu suchen.
Ich finde, gerade wenn wir über diese Beziehung sprechen, beziehungsweise über dieses nur ein Mann fürs ganze Leben, wenn wir das mal wirklich in einen größeren Kontext setzen, wir leben ja in einer Zeit, in der eben viele Beziehungen scheitern oder einfach auch viele Beziehungen irgendwann polyamor sind, ne, man die ganze Geschichte öffnet. Was macht heute die Faszination aus von ich habe mich entschieden und bleib dabei?
Faszination kann sein, dass es ein Gegenentwurf ist, ein Gegenentwurf zu der heutigen Zeit, in der viel hinterfragt wird, in der offen darüber gesprochen wird, wie Polyamorie, wie offene Beziehungen gelebt werden können, viele auf Kinky-Partys gehen, sich austoben in Swinger-Clubs, auf Swinger-Partys, und dann kann es ein krasser Gegenentwurf sein, zu sagen, nö, ich bleib in dieser verlässlichen Beziehung. Ich habe einen Mann gehabt und das reicht mir und ich habe diesen sicheren Hafen in meinem Leben. Es kann was Wunderschönes sein, es darf was Wunderschönes sein.
Weil ich habe ja irgendwie schon das Gefühl, ich glaube, die Leute, die einem dann irgendwie da so belächeln oder irgendwie so sagen, du verpasst was, auf eine Art und Weise, spricht da vielleicht manchmal auch Neid daraus, dass jemand anders eine Beziehung geschaffen hat, die über Jahrzehnte funktioniert?
Kann sein, natürlich. Also es ist ja auch ein riesiges Thema, auch bei mir in der Praxis, Beziehungsunfähigkeit, Bindungsangst, all diese Themen spielen da bestimmt mit rein, wobei ich dem Menschen per se nichts Negatives unterstellen möchte, dass es Neid an sich ist. Ich glaube, es ist das Zeichen der Zeit, dass die Welt so unglaublich schnelllebig geworden ist. Wie du gesagt hast, dass es manchmal so wirkt, wie als wäre die nächste Beziehung, die nächste Möglichkeit nur einen Klick entfernt. Wie du auch schon sagtest, ist es in der Tat nicht so oder selten. Aber ich glaube, dass es vor allem im Fall von Marie nichts mit Naivität zu tun hat, sondern mit einer bewussten Entscheidung. Sie hat sich bewusst für diese Tiefe in der Beziehung entschieden, bewusst diese Tiefe zu leben und ihre Beziehung als Schatz zu sehen.
Also ich finde wirklich, das hat was wahnsinnig Mutiges, einfach auch immer wieder zu sagen, man hinterfragt seine Beziehung oder ne, so auch seine Rolle innerhalb der Beziehung. Ich finde, wenn wir noch einmal kurz darüber sprechen, was macht denn eine gute Beziehung aus? Das heißt ja nicht, dass eine gute Beziehung immer nur Harmonie sein muss, immer nur alles ist wunderbar und toll und jeder trägt den anderen auf den Händen, sondern im Endeffekt macht doch eine gute Beziehung aus, sich vor allem auch in schweren Zeiten noch zu respektieren, oder was würdest du dazu sagen?
A, zu respektieren und B, mutig genug zu sein, Krisen zu leben, Konflikte zu leben. Denn lebt man keine Konflikte, kommt es dazu, dass es ein Stillstand ist. Wir können uns nicht mehr weiterentwickeln, man reibt sich nicht aneinander. Neue Meinungen können nicht Einzug halten in das Beziehungskonzept. Es bedeutet am Ende Stagnation und Stagnation ist langweilig. Stagnation will doch keiner von uns. Deswegen lebt Konflikte und Krisen, seht es eher als Chance. Es sind Aushandlungsprozesse, die wichtig sind zu durchleben, auch als Paar.
Würdest du sagen, dass das auch so Stolperfallen sind für Paare, die schon sehr früh zusammenkamen? Oder gibt es da noch so andere Sachen, auf die man achten sollte?
Du meinst, dass es eine Stolperfalle ist, keine Krise zu leben?
Ja.
Ja, ich glaube, dass es manchmal in Beziehungen, die über Jahrzehnte hinweg leben, dazu kommt, dass man Konflikten aus dem Weg geht, sie vermeidet. Man weiß, welche Knöpfe man drücken oder auch nicht drücken muss. Dann drückt man lieber keine Knöpfe mehr, um in den Konflikt zu gehen. Dann wird es so ein bisschen langweilig. Dann zieht man die Birkenstock-Sandalen an am Eingang, setzt sich auf die Couch. Man weiß, derjenige will das gucken, der andere geht mit dem iPad nach oben ins Zimmer. Man versucht nicht mehr, den Konsens zu finden. Und dann kann es natürlich eine Stolperfalle sein. Deswegen das, was Marie uns ja auch in ihrer wundervollen Liebesgeschichte mitgibt, ist: Seid neugierig aufeinander, hinterfragt mal, wo die Träume des anderen gerade aktuell liegen, wenn man mal die Beziehung oder auch die eigene Familie außen vor lässt. Lernt wieder neu voneinander, geht nicht davon aus, dass ihr alles über den anderen kennt. Schaut, dass ihr Routinen im Alltag habt, dass ihr immer wieder Raum für Begegnungen schafft, wie morgens gemeinsam Kaffee zu trinken, und nehmt euch auch Zeit, in Konfrontation zu gehen, Konflikte auszuleben und immer wieder auszuhandeln. Ist das, was wir mal gelebt haben, immer noch das, was wir heute leben wollen?
Wenn wir jetzt uns Paare anschauen, die vielleicht gerade überlegen, die auch schon 20, 25, 30 Jahre zusammen sind und die sich denken so, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust mehr auf die Person, die halt einfach so ein bisschen zweifeln. Was können diese Paare lernen von dieser Geschichte? Oder was würdest du Menschen einfach gerne noch mitgeben, die in einer Langzeitbeziehung stecken und die sich da nicht mehr so sicher sind?
Habt Kraft für Perspektivwechsel. Fragt euch immer mal wieder nicht das, was Maria auch mitgegeben hat. Wer können wir füreinander sein? Also ich finde wirklich, Marie ist eine unglaublich schlaue Frau, die Liebe wirklich gut leben kann und es auch tut, wie man sieht. Deswegen, wer können wir füreinander sein, anstatt was kann der andere oder was kann ich für denjenigen sein, sondern wie können wir gemeinsam ein schönes Bild zeichnen und auch eine Akzeptanz für diese Zyklen, für diese Up and Downs zu entwickeln und sich darüber bewusst zu sein, dass es nicht immer nur die rosarote Wolke gibt, auf der man schweben kann, sondern dass es auch Krisen gibt, die dazugehören, die aber auch Raum für Weiterentwicklung geben. Und Ende, wie immer, Communication is the key, redet. Redet darüber, dass es schwierig ist, redet darüber, dass das Leben eine Herausforderung ist und auch die Liebe, und versucht, einen Konsens zu finden, um wieder aufeinander zugehen zu können.
Ja, vielen Dank, Hanna, für das tolle Gespräch, deine Ansichten und Tipps. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich ja schon auf Teil 2 dieser Geschichte. Dann mit einer Frau, die in ihrem Leben schon sehr viele Beziehungen und Affären hatte. Quasi genau das Gegenteil von Marie. Was sie für Ansichten auf die Liebe hat und was wir daraus lernen können, das hören wir dann in Teil 2 dieser Folge. Jetzt möchte ich aber erstmal nochmal sagen, wie gesagt, es ist total egal, wie viele Männer man als Frau hat oder nicht. Hauptsache, man entscheidet selbst und ist für sich selbst glücklich. Und ich finde, gerade auch als Langzeitpaar, so wie Hanna so schön gesagt hat, seid mutig, bleibt zusammen, verliert euch nicht aus den Augen. Und ja, ich freue mich total, dass ihr heute mit dabei wart. Und auch dir, Hanna, vielen Dank für deine ganzen Tipps.
Schön, was dabei zu sein. Danke dir, Alex.
An dieser Stelle ist uns wichtig zu betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie und auch keine andere Therapieform. Wer gerne einen Rat von Hanna Gentsch möchte, der kann einen Termin in ihrer Praxis ausmachen. Ihre Website mit allen Informationen findet ihr in den Shownotes. Abonniert uns gerne, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.